Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Heute zweite Stimme zum Preis von einer. Wir reden über das Wahlkampfthema, das keins wurde in diesem Wahlkampf. Am Sonntag wird gewählt und uns begleitet seit letztem Wochenende und dann auch am Montag das Thema Lebensmittelpreise, Mitnahmeeffekte, Konzerne, die immer reicher werden, teilweise sehr trickreich, auf Kosten einer Gesellschaft, die in Teilen immer ärmer wird. Trotzdem hat dieses Thema in diesem Wahlkampf kaum stattgefunden. Wie kann das sein? Denn dass es Wucht hat, das haben wir unter anderem im letzten US-Präsidentschaftswahlkampf gemerkt und der ist ausgegangen, wie er nun mal ausgegangen ist. Auch das haben wir schmerzhaft in den letzten Tagen hier in Deutschland auch vor Augen geführt bekommen. Wie wird ein Thema Wahlkampfthema und woran liegt es, dass ein Thema nicht zum großen Thema wird, öffentlich, obwohl tatsächlich jeder und vor allem alle Wahlberechtigten hiervon betroffen ist und Entlastungen beispielsweise, theoretisch jedenfalls, ganz einfach durchführbar wären. Darüber spreche ich heute mit dem Journalisten und Kolumnisten und Podcaster Hajo Schumacher. Freue ich mich sehr drauf. Los geht's. Hajo Schumacher, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Danke für deine Zeit. Ich weiß, dass du wahrscheinlich jetzt gerade von Podcast zu Podcast hetzt, mindestens nochmal bis Sonntag zur Bundestagswahl. Oder wie sieht's aus?
Ja, manchmal mache ich ja auch selber welche und die wollen ja auch dann noch so ein bisschen nachbearbeitet werden. Aber ich, ganz ehrlich, ich mag das. Also gerade jetzt so diese Finalstimmung, diese letzte Woche und so, man merkt so ein Beben überall und diese Wahl ist dann doch mal ein bisschen anders durch den ungewöhnlichen Termin, durch das Tempo, hohes Maß an Unentschiedenen, wo wahrscheinlich noch in der Wahlkabine so der Stift rauf und runter zittert. Und es gibt ja so ganz viele verschiedene Ebenen, ne? Wen mag ich? Welches Programm gefällt mir? Was ist strategisch richtig? Und ja, was ist falsch oder richtig? Das wissen wir dann um 18.30 Uhr mit der ersten Hochrechnung.
Ja, und um das nochmal kurz einzuordnen, du bist ja als Journalist sowieso in dieser Berliner Bubble seit Ewigkeiten. Du hast zig Wahlkämpfe begleitet.
9. Bundestagswahl, da warst du noch gar nicht geboren. Rudolf Scharping hieß mein erster SPD-Kanzlerkandidat. Da war noch Schwarz-Weiß-Fernsehen.
So, aber wenn ich mich nicht täusche, wann war er? 94
war er Fontaine?
90 war. Genau, nee, 94 Scharping, 90 Lafontaine.
Ganz genau.
So, siehst du, ich hab es geschafft auf 16 Jahre Kohl und 16 Jahre Merkel und zwischendrin so kleine rote Sprenkel.
Ja, aber dafür siehst du noch ganz, ganz frisch aus.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. So, dann war es das auch für heute. Nein.
Tschüss.
Fangen wir mal an. Du hast deine Podcasts erwähnt, das möchte ich auch noch gerne kurz machen. Du hast dreimal die Woche die Familienpackung von eurem Küchentisch, also tatsächlich eine Familienproduktion aus dem Familienbetrieb.
Ja, ich verrate Schumacher jetzt mal was exklusiv. Das hieß früher mal, weil wir in der Pandemie oder mit der Pandemie angefangen haben, Mutmach-Podcast, weil meine Frau ist Psychologin, ich ja Journalist und Rummeiner und wir hatten damals das Gefühl, dass gerade so Menschen, die freiberuflich unterwegs sind und dann noch Familie haben, weißt du, alle Jobs weg, Lockdown, Kinder zu Hause. Das war schon ganz schön viel, was uns da zugemutet wurde. Von einigem wissen wir auch, dass wir es heute hoffentlich vielleicht anders machen würden. Und ja, so ein hohes Maß an Verunsicherung bei den Menschen. Meine Frau, die übrigens praktisch im Haus neben dir einen Teil ihrer Jugend verbracht hat, das habe ich zufällig festgestellt da in Kiel, in Kronshagen.
Ja.
Aber das nur am Rande. Meine Frau ist auf einem etwas jüngeren Zweig der Psychologie unterwegs, der positiven Psychologie. Achtung, das heißt nicht gesund beten, also alles wird gut und ne, ein bisschen Hand auflegen und so, sondern
Wäre gerade ganz praktisch.
Ja, hilft aber erfahrungsgemäß nicht nachhaltig, sondern es ist eine andere Perspektive, also nicht problemorientiert, ne, so: Ach, ich war 7, als meine Mutter mir mal das und das und deswegen bin ich jetzt Bettnässer, depressiv und sonst irgendwie komisch, sondern lösungsorientiert zu gucken. Also ja, da war mal vielleicht was in der Vergangenheit, aber wie gehen wir damit um? Das kannst du ja nicht wegmachen, das ist da, ja. Und wie schaffen wir es, das so zu handeln, dass es uns nicht jeden Tag, vielleicht auch als Story, die wir uns immer wieder selber erzählen, um Gottes Willen, ich will hier gar nichts verharmlosen oder so, Aber das ist ein Zugang, der ja relativ neu und modern ist und vor allen Dingen auch einen relativ schnellen Weg zu Lösungen. Wir reden jetzt nicht von schweren Fällen, wir reden eher so von Alterskrisen, ganz gut hilft. Und das war in der Pandemie damals, also es hatte eine sehr, sehr große Nachfrage. Wir haben einen unglaublich treuen und auch sehr angenehmen Hörerstamm aufgebaut, Hörerinnen natürlich. So, und dann ist irgendwann unser großer Sohn mit eingestiegen, der ist inzwischen 30, Musiker, Garten, Landschaftsbauer, der bringt nochmal eine andere Perspektive rein. Und dann haben wir noch einen kleinen Sohn, der ist 20, der macht jetzt gerne so ein bisschen Marketing und Social Media. Also es ist ein Familienunternehmen. Wie du weißt, auch jetzt nicht übermäßig gewinnorientiert. Ja, es soll Leute geben, schön großer Micky Beisenherz oder Lanz und Precht. Die verdienen damit Geld. Wir
ja, man,
nicht.
Man meint, sie tragen das Podcast-Equipment immer in die Hotels und wieder raus, aber es sind Geldkoffer. Ja.
Ja, das ist das. Nein, aber das Schöne ist, wir haben ein Familienprojekt. Ne? Also die einen haben Garten zusammen oder eine Firma. Ja, und wir haben halt das zusammen. Und wir reden miteinander viel, viel mehr, als wenn wir einfach nur eine ganz normale Familie wären und jeder geht so rein und raus, gerade wenn die Kinder so älter sind. Und wir haben Themen, die gehen halt weit darüber hinaus, so wie geht's dir, wie war es in der Schule oder, nee, Schule ist ja nicht mehr, aber so diese Familienthemen. Also wir reden halt auch ernsthaft über, warum kann man mit dem Gast reden oder warum ist das langweilig. Also wir sind uns über dieses Podcasten näher gekommen. Und ich glaube, selbst wenn niemand zuhören würde, würden wir trotzdem weitermachen. Nein, das ist wirklich toll für unsere Familie.
Das klingt sehr, sehr gut. Ich muss zugeben, bei mir funktionieren Podcasts dann, wenn die Familie ganz weit weg ist, weil die Kinder einfach noch, ja.
Ist ja auch so.
Ja, ich glaube, also die Kinder haben zum Teil viel zu sagen, aber dann doch in sehr laut und durcheinander. Vor allem, wenn wir arbeiten.
Wie alt sind die denn?
Na, 2 und 6.
Ach, du dickes Ei, ich erinnere mich dunkel. Ja. Die Zeit hast du, ich kann dir so viel als der deutlich Ältere sagen, irgendwann ist die Zeit, die Schnurze zusammen auf die schönen Momente, auf die Insta- und Fotomomente und dann ist auch gut.
Ja, dann freue ich mich darauf.
Yes.
Aber ich muss nochmal diesen Bogen kurz kriegen. Ihr habt ja, oder du jetzt im Speziellen, in eure Familienpackung vor der Wahl noch eine kleine Extra-Rubrik, wenn man es so nennen möchte, eingebaut. Ein Politikteil, 61 Millionen. Das ist, jedenfalls dachtet ihr das bei Namensgebung, die Zahl der Menschen, die in Deutschland...
Sind nur 59, ja. Irgendwas.
Aber ein Podcast, den ich wirklich empfehlen möchte, zusammen mit Frank Staus, dem alten Wahlkampf-Haudegen.
So,
vor allem in SPD-Wahlkämpfen.
Ja, und am Ende ist das eigentlich nur eine familiäre Erweiterung, weil ich kenne Frank seit 30 Jahren. Wir haben uns in besagtem Rudolf-Scharping-Wahlkampf 94 kennengelernt. Ich war gerade Youngster beim Spiegel. Frank war gerade Youngster in seiner Agentur als Wahlkämpfer. Der kam gerade aus der Clinton-Gore-Kampagne. Und hatte davor noch hier in Deutschland so ein bisschen rum als Praktikant gewirkt. Also wir waren beide in dieser biografischen Phase. Wir sind die Neuen, die Jungen. Manche haben gesagt, die Zukunft, andere nicht. Egal. Und wir kennen uns auch schon ganz lange. Und Frank und vor allen Dingen auch sein Papagei Bruno gehören irgendwie zum erweiterten Familienkreis. Deswegen können wir auch ganz offen reden. Also so eher so zwei ältere Herren, so Stettler und Waldorf, gucken vom Balkon auf diesen Berliner Bubble-Irrsinn und reden offen drüber. Und das Gute ist, Frank macht überhaupt keinen Hehl daraus, dass er Sozialdemokrat ist, was ja auch kein leichtes Schicksal ist.
Ich hatte
Tage.
Das gar nicht gemerkt, als ich die ganzen...
Nein, aber ich finde das gut, wenn ich weiß, wo einer steht. Ja, das finde ich viel besser, als was ja viele Journalisten machen, die auch irgendwie eine Meinung oder ein Sendungsbewusstsein haben und dann immer so tun, als seien sie objektiv. Das finde ich viel, viel schlimmer.
Absolut. Absolut. Übrigens, wir werden es gleich geschafft haben, dass wir jetzt mehr über Rudolf Scharping gesprochen haben, als über unser eigenes Thema im gesamten Wahlkampf. Zu mir mal ganz kurz. Mein erstes Praktikum in diesem Bereich, da war ich 15 Jahre alt, war in der SPD-Bundestagsfraktionspressestelle in Bonn. War Fraktionsvorsitzender?
Rudolf Scharping.
Und was ist mein Hobby? Rennradfahren. Seins auch. Das ist ja,
meins auch übrigens.
So.
Small world. Und ich war 15, als ich bei der Münsterschen Zeitung angefangen habe, meine ersten Handballberichte zu schreiben. So hängt doch alles mit allem zusammen, oder?
Ja, so mit Handball haben wir jetzt auch den Bogen wieder hier hochgeschickt. Wahnsinn.
Ja.
Also nach Norddeutschland. Dann lass uns doch mal anfangen mit unserem eigentlichen Thema hier. Das Wahlkampfthema, das keins ist. Die Lebensmittelpreise. Du hast mir zu Anfang gesagt, Mensch, was soll ich denn dazu sagen? Ich kenne mich doch gar nicht aus. Das ist schon mal eine erfrischend andere Meinung, weil die meisten Menschen auch in Redaktionen meinen ja, sie wüssten darüber alles, weil sie ja 2-3 Mal die Woche einkaufen gehen. Mhm. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, warum dieses Thema zwar bei fast jedem im Land eine Rolle spielt, allein schon finanziell im Wahlkampf, aber nicht. Und da steige ich doch mal ein mit der Frage, warum höre ich eigentlich, wenn ich deinen Podcast 61 Millionen höre, vorher immer einen SPD-Wahlwerbespot?
Keine Ahnung.
So.
Nein, wirklich, weiß ich nicht, weil das wird automatisch zugespielt. Also wir gehören, so wie du wahrscheinlich auch, zu denen, die jetzt nicht 3 Millionen Zuhörer pro Folge haben.
Nee, knapp davor, ja.
Und diese Spots, ich meine, klar, jetzt sind Wahlkampfzeiten und alle versuchen das, diese Spots werden tatsächlich automatisch zugespielt. Also wir, ich weiß nicht, wie das bei dir funktioniert, aber wir laden unseren Podcast hoch auf so eine Plattform. Bei uns heißt die Acast, da gibt es aber auch andere, die heißen Audiorella oder Julep oder weiß der Geier. Oder man kann das auch bei Spotify machen. Und dann kriegst du quasi automatisch von dieser Firma das Spots davor. Und du kannst vorher entscheiden, welche Spots du nicht willst. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte keine Spots für Milchprodukte, weil ich Veganer bin, dann kriegst du keine Müller-Milch-Spots, ne? Und wir haben, glaube ich, so außer Drogen, Menschenhandel und Rüstung nichts weiter ausgeschlossen. Und Müller-Milch.
Ja, also keine Wahlwerbung für die Grünen.
Nein, also sagen wir mal, doch, ich glaube, AfD hätten wir auch ausgeschlossen. Aber es könnte jetzt auch sein, dass da ein FDP-Spot kommt, weil wir, naja, so FDP-freundlich sind wir nicht, wobei wir auch schon mit Marco Buschmann eine Stunde geredet haben, also so ist das nicht. Oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ich für echt einen Verlust hielte, wenn diese FDP sich irgendwie auflöst, aber dann wird sie irgendwo anders unterkommen. Also da sind wir relativ schmerzfrei, ich habe auch kein Problem, bei Markus Söder. Ach, das fände ich schon lustig, wenn wir einen Söder-Spot vor unserem Podcast hätten.
Das wäre schon wieder lustig, ja, auf jeden Fall. Und normaler als das, was er sonst so macht online. Nee, es sollte auch gar keine Fangfrage sein. Mir ist nur aufgefallen in der Vorbereitung, dass ich sehr lustig finde, deinen Podcast zu hören. Und was ich dann auch vorher eingespielt bekomme, ist eine ältere Dame, die sagt, Herr Bundeskanzler, was tun Sie gegen die steigenden Lebensmittelpreise?
Ja, und dann sagt Olaf Scholz irgendwas und ich als Wahlbürger denke mir, dieser Scholz ist jetzt, gut, er ist noch ein paar Wochen im Amt, aber spätestens am Sonntagabend ist er Geschichte. Ja, also irgendwer sagt, der ist keine Lame Duck mehr, der ist eine Dead Duck. Und alle wissen es. Also Olaf Scholz wird definitiv in einer nächsten Bundesregierung keine wie auch immer geartete Rolle spielen. Hat er ja auch selber gesagt, also das hier wird sein letzter Job. Ich finde übrigens auch, der hat die letzten 3 Jahre so viel Feuer gekriegt, zum Teil auch zu Recht, gar keine Frage, aber jetzt können wir auch mal so in die Phase übergehen, wo wir wieder so Umgangsformen wieder entdecken und sagen, okay, Olaf, du hast es versucht, du hast deine Chance gehabt, du hast damit vor 3 Jahren selber nicht gerechnet, deine Qualitäten vielleicht als Teamchef oder Moderator einer Dreierkoalition sind überschaubar. So, und jetzt gehörst du in die Riege der 3-Jahres-Kanzler zusammen mit Kiesinger und Erhard. Du siehst dich eher bei den 16-Jährigen wie Adenauer, Kohl und Merkel. Danke, das war's. Und jetzt gucken wir nach vorne. Aber da jetzt noch auf dem rumzutreten, ich meine, das gehört ja bei dieser Bundestagswahl, jetzt sind wir schon wieder bei der Bundestagswahl dazu, wenn du SPD wählst, überall ist Scholz plakatiert, aber du kriegst Pistorius, ja. Also das würde ich jetzt mal als relativ gesetzt betrachten. Das ist der Einzige, der die 15-16% überleben wird da.
Und dann womöglich noch Lars Klingbeil mit dabei. Denn,
das hofft also, er.
Das hofft er, ja. Mhm.
Toi, toi, toi.
Die SPD hat, glaube ich, ganz am Anfang dieses dann doch kurzen Wahlkampfs auch gehofft, mit dem Thema Lebensmittelpreise ganz elegant übergeleitet, noch punkten zu können. Mir ist es aufgefallen am Anfang, dass das Einzige, was inhaltlich plakatiert wurde, weniger Steuern auf Lebensmittel hat offenbar nicht verfangen. Und die anderen, die es riesengroß machen, sind die Linken. Bei denen verfängt gerade irgendwas und keiner weiß nicht so richtig, was eigentlich. Aber wenn du von 3 auf 6, 7% nachdem steigst, die Prozente hätten ja manche gerne mit Kusshand genommen.
Deshalb
will ich dich mal fragen, es gibt doch, was Lebenshaltungskosten angeht, Inflation einfach belastbare Fakten. Alles wird teurer, Robert Habeck wird auch nicht müde zu erklären, wie viel er da noch gerettet hat sozusagen. Mhm. Stichwort Energiekosten. Trotzdem, wir haben jetzt gerade im Januar gehört, ein Fünftel der Deutschen ist armutsgefährdet. 13,1 mhm. Millionen. 5,5 Millionen kriegen Bürgergeld. Mhm. Lebensmittelpreise, weiß mittlerweile wirklich, wenn dir Geld nicht völlig egal ist, kriegt es jeder mit, es wird sauteuer zurzeit.
Nein, das stimmt einfach nicht. Also ohne Quatsch, die Energiepreise, die sind das, was die Leute gerade auch Heizkosten, also bei diesem kalten Winter gibt es ja auch noch die eine oder andere Überraschung. Die Lebensmittelpreise sind vergleichsweise stabil. Ja, okay, die Bild-Zeitung findet dann immer wieder irgendwie einen Pfund Butter, das ein bisschen teurer ist. Aber es ist nichts, was die Leute jetzt wirklich umtreibt. Ich merke schon, da werden Papiere, Belege und so weiter geholt. Dass die SPD das versucht hat, war relativ einfach zu erklären, weil im US-amerikanischen Wahlkampf, da waren die irgendetwas, ist das ein Flugzeug?
Bei dir, ne?
Oh, dann ist das bei mir, Entschuldigung. Ja, mein Privatflugzeug.
Friedrich Merz ist auf dem Weg in die Hauptstadt.
Oh ja, Friedrich Merz versucht schon mal einen Landeanflug aufs Kanzleramt. Sorry, ich dachte, hier tönt irgendwas. Also, in den Vereinigten Staaten, und das kann auch jeder bestätigen, der da mal war jetzt in der letzten Zeit, ist es wirklich richtig teuer geworden. Das hat tatsächlich auch was mit Inflation zu tun. Das hat unter anderem auch was mit Joe Bidens Investitionspolitik mit diesem Inflation Reduction Act, IRA, mit dem er die ganzen Unternehmen in die USA versucht hat zu locken, zu tun. Da ist das ein Riesenthema und deswegen hat Scholz ja versucht, über diese Mehrwertsteuersenkungsidee das Thema rüberzuholen. Und es ist ja immer so, es werden Testballons hochsteigen gelassen und wenn die verfangen, verfangen die. Und du kannst davon ausgehen, dass die relativ präzise Umfragen haben. Ist das ein Thema, was die Leute interessiert, im Sinne von wahlentscheidend ist? Und das Ergebnis, ohne dass ich diese Umfragen kenne, aber man sieht es einfach am Verhalten des Wahlkampfes. Wenn es ein Thema wäre, die SPD wäre doch die erste Partei, die sich ein Thema schnappen würde, was jetzt nicht mit Schuldenbremse, Ukraine, Migration, weiß der Geier was zu tun hat, sondern irgendwas, was sie exklusiv haben, wo sie als sozialdemokratische Partei drauf könnten. Das heißt, wenn das Thema zünden würde, wären sie drauf. Sie haben es versucht mit dieser Mehrwertsteuerkiste, es hat nicht verfangen und deswegen haben sie das einfach wieder aus dem Programm genommen. Ich finde, bei der Linkspartei ist das durchaus nachvollziehbar. Die haben halt, wie die Kameraden auf der anderen Seite des politischen Spektrums, so ein klares Versprechen. Das klare Versprechen der Rechten kennen wir alle, brauchen wir nicht zu wiederholen. Das klare Versprechen der Linken ist sozial, Politik für die kleinen Leute. Und da sind natürlich dann die Lebensmittelpreise durchaus ein Thema. Ich weiß, dass die AfD das auch instrumentalisiert. Nur haben wir hier, glaube ich, ein Phänomen zu besichtigen, gefühlte Preise und reale Preise. Und ich glaube, im Bereich der gefühlten Preise, also das, was du sagst, es wird ja immer alles teurer. Ein Satz, der übrigens seit 100 Jahren immer stimmt. Ja, also es ist ganz selten, dass irgendwas immer billiger wird. Das ist wirklich höchst selten. Und da kann man das natürlich in diese Erzählung einbetten. Die Regierung ist schuld, die Linken sind schuld, die Ampel ist schuld. Aber nochmal, wenn es ein Thema wäre, dann würden die Parteien draufgehen. Und das deutlich spürbarere Thema, weil es eben auch die größeren spürbaren Summen sind, ist Energie, ist Heizen, ist Tanken. Wobei selbst beim Tanken ist es ja nicht mehr so, dass es so exorbitant ist. Insofern bin ich interessiert, warum du jetzt gerade auch diese Position, dass die Leute verhungern, warum du diese Position einnimmst.
Naja, es ist ja nicht eine Position zum Einnehmen, sondern man kann sich ja wirklich aktuelle Zahlen, und wir haben ja mittlerweile die Möglichkeiten, immer besser aktuell Verläufe, Preisverläufe.
Überzeug mich.
Ja, ich überzeug dich. Unter anderem dadurch, dass wir natürlich sehen, dass wir im Schnitt zwischen Marken- und Eigenmarkenprodukten eine Preissteigerung von über 35% haben mittlerweile. Zwischen Januar 22, als sozusagen in Anführungszeichen alles noch mehr oder weniger in Ordnung war, und jetzt. Also diese über 35% sind ja da. Das heißt, das ist ja nicht ausgedacht oder nur eine Meinung, sondern es ist nachweisbar,
zahlt für meinen Einkauf nicht 35% mehr als vor 3 Jahren.
Ja, aber das mag dann damit zusammenhängen, übrigens, was du einkaufst. Aber die Zahlen geben es ja her. Man könnte es dann sogar noch aufschlüsseln in Eigenmarken und bekannte Markenprodukte. Was übrigens das andere Thema ist, was Foodwatch jetzt, finde ich, auch richtigerweise größer gemacht hat, dass die Menschen, die auf den Euro zweimal gucken oder den zweimal umdrehen müssen, natürlich sowieso schon seit längerem schauen, wie spare ich, was kann ich tun? Ich greife zu günstigen, zu diesen sogenannten Eigenmarken, also ja und gut und günstig und so weiter. Die sind prozentual stärker im Preis gestiegen, weil sie von einem niedrigeren Level gestartet sind. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, wer es eh schon schwer hatte, wer eh mehr aufs Geld achten musste, wovon mehr Menschen übrigens betroffen sind, nicht nur sehr, sehr arme Menschen, der wird es umso stärker merken. Und womöglich liegt es natürlich dann auch an deinem, aber auch meinen Einkommensverhältnissen, dass wir sagen, so richtig merken im Sinne von alles wird teurer, wie du es ja gerade sagtest, tun wir es vielleicht nicht. Aber ein sehr, sehr großer Teil der Menschen merkt es. Was mich zur zweiten Frage bringt, kann es nicht auch sein, dass Parteien sich gegen so ein Wahlkampfthema entscheiden oder dagegen entscheiden, es weiter zu verfolgen, weil sie womöglich sehen, wir haben keine Handhabe, um hier wirklich was zu ändern. Das heißt also, vielleicht erkennt man dieses Thema durchaus, sagt aber, ich kann hier nichts gewinnen, ich lasse die Finger davon.
Och, dass man sich um Themen kümmert, auf die man keinen Einfluss hat, das macht uns Sarah Wagenknecht eigentlich seit Jahren vor. Die tut immer so, als ob wir Kriege anfangen oder beenden könnten oder würden. Also das ist eine politische Eigenart, die ist bei allen verbreitet. Was die Kühnheit oder Chuzpe angeht, sich auf irgendwelche Themen zu setzen, auf die man keinen Einfluss hat, also das würde ich denen nicht unterstellen. Ich glaube, der Gedanke, die Parteien, ist schon mal grundfalsch, weil wir haben es hier mit einem knallharten Wettbewerb zu tun. Ja, die kämpfen tatsächlich um jede Stimme. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Linnemänner und Mirsch und wie sie alle heißen und Buschmanns, dass sie sich in irgendwelchen geheimen Zirkeln zusammensetzen und sagen, also das Thema, das lassen wir mal lieber weg, weil da können wir nichts machen, halte ich für völlig ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil, wenn es ein Thema wäre, dann würde es sich jemand schnappen. Auch Friedrich Merz. Gut, okay, kann sein, dass die Klientel der Union, da machst du einen Punkt, sicherlich auch die Klientel der Grünen und der FDP, es beim tagtäglichen Einkauf nicht merken. Ich kann dazu nur so viel sagen, ich bin hier mehrmals im Jahr in Neukölln in der St. Christophorus-Gemeinde mal so einen Tag zugange und schnippel Gemüse und so weiter. Das ist letztendlich, ja, sowas wie eine Tafel. Also wir machen kostenlose Mittagessen, Mahlzeiten für Menschen, die sich das nicht leisten können. Du hast recht und das sieht man in vielen Tafeln überall in Deutschland, auch im Ruhrgebiet kennt man ja, dass die dem Ansturm nicht mehr Herr werden, weil die Leute zu wenig Geld haben. Ich glaube nur, dass sowas wie Mieten viel, viel härter reinschlagen oder Transportkosten oder so. Klar, sicherlich gibt es auch Familien mit geringem Einkommen oder die klassische Kleinrentnerin, die wir alle so vor Augen haben. Denen ist das dann natürlich ein bisschen unangenehm, die schämen sich, die wollen da keine Hilfe in Anspruch nehmen. Natürlich gibt es diese Menschen, gar keine Frage, und natürlich kann man für die auch mehr machen. Ich stelle nur fest, dass, jetzt muss ich mal meine Mutter ins Spiel bringen, die auch keine große Rente hatte, es sind auch so ein paar Fähigkeiten verloren gegangen, vor denen ich erst später, als ich selber Familienvater war, einen wirklich großen Respekt entwickelt habe. Meine Mutter, Kriegsgeneration, Jahrgang 22, war eine Meisterin, ich sag mal, der Küchenökonomie oder der Alltagsökonomie. Und ich meine das überhaupt nicht abwertend. Aber bei uns wurde eigentlich nichts weggeworfen. Also ja klar, mal eine Verpackung oder so. Ja, aber das Grün von den Möhren, das kam zu den Hasen, die Kartoffelschalen kamen auf den Kompost und solche Geschichten. Die Möglichkeiten muss man natürlich haben, das ist in einer kleinen Zweiraumwohnung in irgendeinem Hochhaus natürlich ein bisschen schwierig mit dem Kompost. Was ich damit nur sagen will, wir haben auch ein extrem hohes Maß an Lebensmittelverschwendung. Und da kommen wir gleich an einen Punkt, da geht meine Kulturkritik noch ein bisschen weiter. Meine Mutter hat in einer Art und Weise ökonomisch in der Küche gearbeitet. Wir hatten einen Kleingarten, je nachdem, was gerade Saison war, wurde geerntet, was man nicht sofort verbraucht hat, wurde eingemacht, eingeweckt und so weiter und so fort. Also meine Mutter ist mit einem, glaube ich, für damalige Verhältnisse sehr, sehr knappen Budget sehr, sehr verantwortungsvoll umgegangen. Und jetzt Gegenbeispiel, wenn ich das in Schule oder Kita oder morgens sehe, früher, als die Welt noch in Ordnung war, saß die Familie am Frühstückstisch. Da ist man halt zeitig aufgestanden und hatte noch die Möglichkeit, sich ein Brot zu schmieren oder ein paar Haferflocken zu mümmeln. Heute kriegen die Kinder ein paar Euro in die Hand gedrückt und holen sich beim Bäcker einen Muffin und man wundert sich, dass die alle fett und unbeweglich werden. Das heißt, diese Kulturtechniken, also Alltagsökonomie, sind, glaube ich, ein bisschen flöten gegangen. Und das ist natürlich ein Einfallstor für die Lebensmittelindustrie und die sind ja nicht doof. Ja? Es ist ja kein Zufall, dass die reichsten Menschen in Deutschland unter anderem auch die Lebensmitteldiscounter sind, also die Albrechts und Schwarzens und wie sie alle heißen. Und nicht so kundige Verbraucherinnen und Verbraucher, die mit dieser Alltagsökonomie nicht so viel zu tun haben, die kaufen natürlich auch komisches Zeug. Ja, also dieser Trend zum Beispiel, dass die Portionen immer kleiner werden. Ne? Du hast dann da, was weiß ich, früher gab es halt ein Marmelade in einem Pfundglas, fertig. Ja, heute hast du für eine Brötchenhälfte so eine Packung, jetzt mal abgesehen vom ganzen Verpackungsirrsinn oder sowas. Aber ich würde mir wünschen, dass wir wieder eine Verbraucherschaft haben, die deutlich kritischer ist, wenn es darum geht, was ist da drin, wie vernünftig ist das, was fällt da noch so an und dieser ganze Convenience-Kram, auch, ne, man muss sich ja nur mal die Pizzaregale in der Tiefkühle angucken, das ist schon auch, erfüllt hier und da auch schon den Tatbestand von Volksverdummung.
Ja, oder Körperverletzung.
Gut, das ist dann der nächste Schritt, absolut.
Ja, ja, du hast da einen Punkt, denn dieses Thema ist immer von zwei Seiten im Grunde zu betrachten. Ich hatte das Vergnügen, hier am Montag zu sprechen mit der Professorin Melanie Speck. Die ist Professorin für Sozioökonomie, letztlich Hauswirtschaft.
Ja, super.
Und sie sagte, das Preisthema ist komplett da. Man braucht über die Daten nicht sprechen. Aber, da gibt sie dir recht, wir schmeißen immer noch wahnsinnig viel weg, in Klammern sozusagen, obwohl alles teurer wird. Das heißt also, da fehlt also das Wissen.
Ja, und oder aber, ich meine, es ist doch relativ einfach, kaufe ich Kartoffeln und koche die, dann ist das sehr viel günstiger, als wenn ich eine Fertigmahlzeit in die Mikrowelle schiebe.
Sie nannte und tatsächlich das Beispiel Kartoffeln. Also, je eher im Rohzustand die Zutat, desto billiger letztlich.
Und gesünder.
So, und dann kannst du die Schritte durchgehen über Kartoffelpüree bis hin zu Kartoffelchips. Und wirst dementsprechend die Preissteigerung sehen. Und tatsächlich.
Du sprichst mit einem Pommes-Fetischisten. Also
da kannst du dir wenigstens noch vormachen, es ist die Rohware nur in Scheibchen geschnitten.
Ja,
Stäbchen
genau.
Geschnitten. Was ich gerne nochmal anführen würde, ist, du sagst ja, wenn es ein Thema wäre, würden sich die Parteien draufsetzen. Ich glaube, das macht Sinn. Da kann man folgen. Was ich interessant finde, ist, dass es jetzt gerade diese Studie gibt des als arbeitgebernah geltenden Instituts der deutschen Wirtschaft. Die haben mal geguckt und haben meinen festgestellt zu haben in ihrer Studie, dass die Preissteigerungen jedenfalls in jüngster Vergangenheit zu stark wahrgenommen werden, stärker als sie tatsächlich sind. Vor allem aber, und das finde ich das Interessante, sagen sie, die Anhänger von AfD und dem schon genannten BSW schauen negativer auf die Inflation und überschätzten die Preissteigerungen. Zitat, unsere Untersuchung legt nahe, dass die Anhänger der Randparteien den offiziellen Statistiken misstrauen. Das heißt doch, ob man nun will oder nicht, und man will ja Prozente in Umfragen und am Ende am kommenden Sonntag, das Thema ist ja so oder so da. Wenn man sogar ablesen kann, es stärkt die Ränder.
Ja, das ist schon wahr, nur das ist ein Phänomen, was wir bei extremen Parteien sowieso sehen. Man nennt es selektive Wahrnehmung. Das ist in der Psychologie relativ gut erforscht. Wenn ich davon überzeugt bin, dass die Partei A mit ihrem einen radikalen Blick auf die Welt eigentlich recht hat. Ne? Also ob das jetzt die Systemmedien sind, ob das die da oben sind oder so, dann, wie gesagt, das ist aus der Psychologie durchaus bekannt, dann bin ich bereit, auch Fakten, die dem entgegenwirken, so in meinem Kopf umzufummeln, dass sie, also sie werden quasi passend gemacht, weil ich möchte meine Überzeugung nicht gefährden. In dem Moment, wo ich sage, die da draußen, die tun alles oder die Preise sind gar nicht so schlimm gestiegen oder nicht so hoch, wie ich das wahrnehme, würde ich ja quasi meine eigene Ideologie gefährden. So, das heißt, wenn ich einen bestimmten Blick auf migrantische Menschen habe, dann werde ich jede Information, die darauf einzahlt, werde ich für wahrnehmen und jede Information, die dem widerspricht, eben nicht. Wie gesagt, das gibt es, ich glaube, seit den 1950er Jahren ist das ein total erforschtes Phänomen. Professor Maren Urner, Unsere tägliche Wirklichkeit und so, hat da schon sehr viele schlaue Sachen zusammengetragen. Da gibt es dann noch so andere Effekte wie Gruppenzugehörigkeit oder so. Also wenn ich dazugehören will zu dieser Truppe, dann bin ich bereit, selbst wenn ich es besser weiß, zu behaupten, dass Atomkraft zum Beispiel jetzt die Rettung, also Atomkraft ist für mich so das eindrucksvollste Beispiel. Mhm. Es gibt keinen Versicherer mehr in Deutschland, der ein Atomkraftwerk versichern würde. Es gibt keinen Energieversorger in Deutschland, der noch ein Atomkraftwerk bauen würde. Alle Untersuchungen, die wir haben, stellen fest, dass die Preise, die Energiepreise durch die Decke gehen würden. Atomstrom ist teurer als jeder andere Strom. Und trotzdem erzählen dir die Anhänger bestimmter Parteien, dass das die Zukunft ist, obwohl es kein einziges vernünftiges Argument dafür gibt. Das heißt, zu glauben, dass Menschen immer nur vernünftig entscheiden, und ich nehme uns Journalisten da übrigens überhaupt nicht aus, ja. Also ja. Jeder und jede ist Opfer seiner eigenen selektiven Wahrnehmung. Ne, ich meine, ich sag mal THW Kiel, ne, da nimmst du auch nur die positiven Nachrichten wahr und die Niederlage, da war der Schiri schuld. Das ist so.
Da ist der Handballreporter gerade am Werk.
Ja, ja. SC Münster 08. Aber das ist für Feinschmecker.
Das ist für Feinschmecker, ja. Ich sitze ja hier auch in Kiel und bin Fan des ersten FC Köln, von daher.
Ach du, ja, das ist aber auch mutig.
Ja.
Ich hoffe ja, dass die Störche in der Bundesliga bleiben, aber das ist...
Das sieht nicht so aus. Ich höre hier, das wirst du wissen, weil deine Frau ja hier wenige Meter weiter ihre Kindheit verbracht hat. Wenn im Holstein-Stadion ein Tor fällt...
Na, ja, das ist irre.
Höre ich's.
Und du musst dir mal überlegen, so eine kleine Landeshauptstadt wie Kiel, das ist ja nur nicht Düsseldorf oder München oder sowas, ja.
Zum Glück ist es nicht Düsseldorf, ja.
Mit zwei Bundesligisten, also das finde ich schon echt bemerkenswert. Also Handball und Fußball, das ist schon doll.
Ja, absolut. Absolut. Klein, überschaubar und sportlich dann doch ganz oben mit dabei, hier oben bei uns. Sag mal, warum eigentlich bei allem, was du gerade erklärt hast, ne, und was wir wissen aus der Psychologie und so weiter, einfach auch aus Erfahrung in anderen Wahlkämpfen, wie hat Trump das in den USA gemacht, genau dieses Thema dann doch gewinnbringend für sich einzusetzen? Wir hatten da ja ähnliche Preissteigerungen auf einem ähnlichen prozentualen Niveau.
Mehr.
Ja,
deutlich stärker.
Ja, okay. Die Preise am Ende sind höher, aber die Steigerung war ähnlich wie bei uns.
Ja.
Jetzt gerade haben wir den Umstand, dass Eier zum Luxusgut geworden sind in den USA, auch wegen der Vogelgrippe sicherlich. Passt nur nicht zu der Erzählung, die Donald Trump den Menschen vorher gegeben hat, nämlich... Macht mich zum Präsidenten, ich senke die Lebensmittelpreise.
Hat der nicht sogar gesagt, ich halbiere?
Oh, halbiere kann ich, weiß
aber
ich
egal,
jetzt nicht.
Also auf jeden Fall, ich senke und zwar spürbar. Ne?
Ja,
also
vor allem, ich habe
Cent.
Die Macht. Ich kann das. So. Ich regiere da rein. So.
Und da sind wir bei einem ganz interessanten Punkt, den du machst. Das ist ja auch so eine ideologische Frage, inwieweit soll man Dinge, Preise subventionieren und inwieweit überlassen wir das, wie wir es ja früher auch mal gelernt haben, dem Markt, diesem ominösen. Die entscheidende Frage, die du da stellst und ich finde völlig zu Recht stellst, merken die Leute sich das? Merken die sich, dass der Trump das damals im Wahlkampf versprochen hat und gucken ein halbes Jahr später auf ihren Einkaufszettel bei Walmart oder sonst wo und stellen fest, oh, das ist ja noch genauso viel wie früher. Der hat uns beschissen. Wir werden ihn jetzt bei den Midterms in anderthalb Jahren werden wir ihn abstrafen. Ich glaube nicht, weil Trump und sein Team dieses unglaubliche Talent, düstere Talent ja. haben, jeden Tag, zum Teil mehrfach, irgendwelche Tischfeuerwerke zu zünden. Ob das jetzt der Golf von Holstein Kiel ist oder ob das Grönland ist oder ob das dieses ist, ob das jenes ist. Also du merkst da eine Form von Politik, auf die wir Medien auch noch nicht so richtig eine Antwort haben. Trump hat eigentlich zwei Berufe. Das erste ist, da war er nicht so erfolgreich, Immobilienmakler in New York, ein sehr harter Markt. Der zweite Beruf, der immer unterschätzt wird, alle, die den Film The Apprentice gesehen haben, wissen das, er war Reality-Show-Moderator. Ne? Der hat ja da immer irgendwelche Praktikanten gehabt und die wurden dann rausgeschmissen und getestet und zum Teil auch gequält. Das heißt, er beherrscht das Spiel mit den Medien. Er weiß, wie Reality funktioniert, also Reality als Show.
Ja, ja.
Und das funktioniert genauso wie das Dschungelcamp. Du brauchst alle 10 Minuten einen Aufreger. Und völlig wurscht, wie absurd der ist, Hauptsache, es ist Drama. Und das Drama muss immer abwechseln. Das muss ganz dramatisch traurig sein, das muss beängstigend sein, das darf auch mal schön sein. Auf jeden Fall Emotionsbewirtschaftung. Also so, wie wir das von unserer Yellow Press, das Goldene Blatt und diesen ganzen Dreck kennen. So, und das ist für die Galerie. Und hinter der Galerie arbeitet der Immobilienmakler. Und der macht Deals. Und der macht diese Deals erstmal um seinen eigenen schnellen Vorteil. So, und das muss man einmal kapiert haben, dass die Politik jetzt nicht mehr so, ich sag mal, so merkelisch funktioniert. Das geben wir jetzt mal ins Parlament und dann gucken wir nach Mehrheiten und dann werden Argumente ausgetauscht oder so. Das ist ein bisschen altes Denken. Es gibt auch eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass wir Medien viel zu viel über diese Reality-Show, also vorne auf der Bühne berichten und viel zu wenig über das, was hinten dran passiert. Beispiel Ukraine, Russland. Du glaubst doch nicht, dass im Trump-Gespräch, also Trump-Putin, der Donald zum Wladimir sagt, ach komm, Wladi, jetzt ist auch mal gut mit dem Krieg, jetzt hör mal auf mit dem Quatsch, wir sind doch so gute Buddies. Nein, der wird dir mit einer Mischung aus Pistole auf die Brust, wenn du das nicht machst, dann werde ich dich irgendwo wirtschaftlich so knebeln, dass du richtig ein Problem hast. Und zweitens, das ist dann wieder das Zuckerbrot, wenn du da mal ein bisschen locker lässt in der Ukraine, dann hole ich dich zurück zu G7, machen wir wieder G8 draus, dann bist du wieder auf der Internet, dann werden wir die Sanktionen für deine ganzen Milliardärsfreunde ein bisschen senken und so. So, und darüber wird mir viel zu wenig berichtet. Und da sehe ich auch so eine Systemkrise bei den Medien. Und wie kommen wir von da hin zu den Lebensmitteln? Ich glaube, die Geschichten hinter den Lebensmittelpreisen und insofern verdienstvoll das, was du machst. Woher kommt das eigentlich? Mit welchen Tricks arbeiten die? Die Packungsgrößen, die Inhaltsstoffe, weiß der Geier was? Da passiert ja wahnsinnig viel hinter der großen täglichen, hinter dem Werbefeuerwerk, was wir überall in den Medien erleben. Und insofern ist die Lebensmittelindustrie da durchaus stilprägend, was Trumpisches Verhalten angeht,
ja.
Hier und da.
Ja, vielen Dank. Du siehst die großen Zusammenhänge in dem Fall. Wir haben es doch gestern mitbekommen, die seltenen Erden, die Trump gerne aus der Ukraine hätte, er braucht sie.
Now we're talking.
Für Subventionen zu Hause, um solche Wahlversprechen eben einzulösen.
So,
mein Einkauf bei Walmart als Amerikanerin, Amerikaner, hat damit etwas zu tun. Das Zweite ist, unabhängig von den steigenden Preisen, wo man ja darüber reden kann, was ist jetzt gefühlt, welche Zahlen sind überhaupt valide und so weiter. Du hast es angesprochen, haben wir das Thema Mogelpackungen, die sogenannte Gierflation, Übergewinne, die ja auch zum Teil mittlerweile nach einigen Jahren tatsächlich nachweisbar sind. Also zum in Anteilen nicht erklärbar gestiegene Preise. Auch davon sind Menschen ja betroffen. Sie bekommen es mit, unter anderem auch dank der dankenswerten Arbeit beispielsweise der Verbraucherzentrale in Hamburg, die diese Mogelpackungsliste seit 15 Jahren führt.
Ja.
Du bist aber eben dann als Mensch, als der Einkauf, wo das Geld knapp ist, der am Sonntag wählen soll, damit konfrontiert, dass du irgendwann ja merkst, das sehe ich jetzt jedes Jahr, wenn ich darauf achte, übrigens jeden Monat.
Ja.
Und nichts tut sich.
Ja.
Und dann ist da so ein RTL-Reporter wie ich oder ein Podcaster, der sagt, guck mal, Lidl wirbt mit Deutschlands günstigster Preis. Und wenn man dann mal guckt, dann stimmt das einfach gar nicht. Da ist halt ja. eine Woche lang im Prospekt eine Lüge gedruckt. Aber ja. es hat
wo
keine...
Wo kein Kläger?
Genau. So. Es tut sich
aber
nichts.
Jetzt
das
mal,
registrieren
jetzt,
die Menschen doch.
So, und jetzt mal eine Frage an jemanden, der sich da auskennt, nämlich an dich. Was die Verbraucherzentrale Hamburg und viele andere da machen, ist extrem verdienstvoll. Über Foodwatch und Thilo Bode kann man geteilter Meinung sein, egal. Wie viele von uns Menschen lesen das oder nehmen das wahr, was diese Verbraucherzentralen machen? Wie viele spenden vielleicht auch mal an diese Verbraucherzentrale? Wie viele Menschen arbeiten da vielleicht freiberuflich mal mit als was auch immer, Tester oder sonst was? Wie viele von uns melden da irgendwelche Verdachtsfälle hin? Das heißt, solche Verbraucherzentralen sind natürlich nur so gut wie die Bürger, die sich da engagieren. Und ich halte es in einer erwachsenen Demokratie für ein bisschen zu einfach zu sagen, das muss immer alles die Politik regeln. Die Politik hat ein riesengroßes Problem und das ist wieder ein Strukturproblem. Die versprechen uns jeden bei Trump sind wir ja wieder da, um dann an ihren eigenen Versprechen zu scheitern. Weil sie einfach viel zu viel versprechen, weil sie es nicht können, weil sie die Ressourcen nicht haben, weil sie die Behörden nicht haben und, und. So, und da müssen dann auch wir Bürger mal aktiv werden. Und mich wundert dieses Missverhältnis von, wir alle essen und trinken das auch gerne, aber wir kümmern uns nicht so richtig darum. Wir kümmern uns um Handytarife, wir kümmern uns, ob unser Außenspiegel noch eine Beleuchtung oder eine Wärmung hat und so weiter. Wenn ich mir angucke, mit wie viel Hingabe Leute sich um ihr scheiß Auto kümmern, was mir zum Beispiel völlig Latte ist. Und wenn ich mir angucke, wie sich auch in anderen Ländern, also ich weiß nicht, ob sich französische, italienische, spanische, Schweizer Verbraucherinnen und Verbraucher das alles gefallen lassen würden. Und man muss mal sagen, Lebensmittelkonzerne, Foodkonzerne, das sind international operierende, riesige Strukturen. Und die haben natürlich, guck nach Brüssel, da muss man gar nicht in Berlin aufhören, wie viel Lobbyarbeit die leisten, auf wie viel verschiedenen Ebenen. Ja, ich meine, sowas wie eine Zuckersteuer können wir lange drüber reden, aber dass Softdrinks ein Teil des Gewichtsproblems, Diabetes und so weiter sind, wissen wir alle. Jeder Mist wird durchgeregelt, aber da schafft es die Industrie, um Gottes Willen darfst du nicht machen. Welche Aktie ist Warren Buffett zufolge die seit Jahrzehnten stabilste dividendenbringende Aktie? Coca-Cola.
Coca-Cola, ja, okay.
So, ganz einfach, ja. Und das sind solche Platzhirschen. In dem Moment, wo irgendeine Getränkemarke so fancy aufkommt, pop, zack, ne, kaufen sie die einfach. Die entscheiden über die Regalplätze in der Kühlung, an den Tanken und überall. Das sind einfach auch Marktkonzentrationen, die vielleicht nicht immer der Kernidee der sozialen Marktwirtschaft entgegenkommen. Da sind wir dann wieder bei dem Punkt, da sollte die Politik aktiv werden, weil da kann der einzelne Bürger nichts machen. Aber da, ja, ich sehe, dass die Preise ein Problem sind, aber die Strukturen dahinter, die finde ich noch viel, viel auch politisch interessanter und da würde ich manchmal sagen, hat die Politik entweder Angst oder keine Macht, da reinzuhauen.
Das ist ja interessant, dass du es so bewertest, denn ich sozusagen als in Anführungszeichen Betroffener, weil ich ab und zu über sowas berichte und dann eben das eine oder andere auch mal nachweisen kann und belegen kann, wundere mich, wie wenig Impact es teilweise hat. Also wir haben im November gezeigt, anhand von Daten, Testeinkäufen, Interviews auch mit dem Präsidenten des Bundeskartellamts, dass die Discounter und Supermärkte in großen Teilen, sehr, sehr großen Teilen, ein identisches Sortiment anbieten und die Produkte zum selben Preis verkaufen. Während natürlich das Gefühl der Deutschen ist, wenn ich sparen muss, gehe ich zum Discounter. Wenn ich es mir leisten kann, gehe ich zu Rewe oder zu Edeka. Aber da habe ich mal, das merke ich ja schon an der Kasse, das ist teuer. Wir haben gezeigt, nein, der Einkauf hat überall 24,60 Euro gekostet.
Quatsch.
Dann geht man damit.
Weil Kartellbildung, weil die sich absprechen?
Da werde ich natürlich jetzt in meinem Podcast weder mit Ja noch mit Nein drauf antworten.
Sagen wir mal so, der Verdacht ist nicht ganz auszuschließen.
Ja, sagen wir mal so, der ehemalige Präsident der Monopolkommission, ja. der damals ausgestiegen ist, zurückgetreten ist, weil er dagegen war, dass Edeka Kaisers Tengelmann, Entschuldigung, Rewe Kaisers Tengelmann übernehmen darf.
Ja.
Sigmar Gabriel hat das per Handstreich dann durchgesetzt.
Wir erinnern uns.
Da hat er gesagt, gut, dann brauche ich den Job auch erst in der Monopolkommission nicht mehr machen.
Ja.
Er hat mir gesagt, er hat den Eindruck, es handelt sich hier um einen inszenierten Wettbewerb und eine stillschweigende Koordination. Warum? Was macht es in einem Wirtschaftsunternehmen, in einem Wirtschaftszweig, egal welchem, für einen Sinn, zu sagen, ich habe eine mega Geschäftsidee, ich verkaufe dasselbe wie gegenüber auf der anderen Straßenseite der Laden, aber jetzt kommt's zum selben Preis. So.
Boah, ist abgefahren. Ne?
So, und das können wir, das versteht jeder Freiberufler, jeder Selbstständige, hier
natürlich.
Stimmt was nicht. So, und wenn man dann nach übrigens nach Europa mal um uns herum guckt, stippvisitenartig, sieht man, dort funktioniert es anders, obwohl wir ja, du sagtest das ja zu Recht, mit denselben Lebensmittelkonzernen letztlich zu tun haben.
Ja.
Beispiel Milka-Schokolade. Geh in den Laden, mal abgesehen davon, dass sie im Preis explodiert ist, kostet sie überall dasselbe. Und zwar auch quer durch die Geschmacksrichtungen, also eine 100-Gramm-Tafel.
Ja.
Wenn du in die Niederlande fährst, nach Belgien, nach Dänemark und so weiter, wirst du sehen, je nach Geschmack kostet die Tafel unterschiedlich viel. So, das passt nicht zusammen. Wir Deutschen machen da etwas vollkommen anders als die Länder um uns herum. Und dann stehst du bei jemandem wie dem Präsidenten des Bundeskartellamts, der sagt, ja, weiß ich, da können wir aber nichts machen.
Red dich dann mal zurück.
Da können wir nichts machen, denn es ist ja nicht verboten, denselben Preis zu nehmen wie meine Konkurrenz.
Klar. Wir sind ja so ein bisschen beim Thema Mineralöl, Benzin und so weiter. Ne? Also man muss das ja nirgendwo schriftlich niederlegen, sondern das funktioniert halt so von alleine. Da sind wir wieder bei einem Demokratiedefizit und jetzt kommen wir dann doch wieder zur Eckrentnerin, zur Kleinrentnerin. Die Menschen, die es betrifft, Menschen mit kleinen Einkommen, mit schmalem Geldbeutel, haben, und das ist ein echtes Demokratieproblem, zu wenig Repräsentanz in diesem Land. Wer vertritt kleine Rentnerinnen oder große Familien, die mit Mindestlohn ernährt werden oder so? Die SPD war mal die Partei der kleinen Leute. Das ist sie offenbar in der Wahrnehmung der Menschen nicht mehr so. Deswegen marschieren gerade auch sehr viele zur Linken. Ich bin mir nicht sicher, ob deren Rezepte wirklich das Problem lösen würden oder vielleicht noch verschlimmern. Das ist aber jetzt eine andere Frage. Aber dieses Repräsentations- oder Repräsentationsdefizit, wo ist die Lobbygruppe? Wo ist die Lobbygruppe der Arbeitslosen? Wo ist die Lobbygruppe auch gerade der jungen Leute zum Beispiel? Wir sind ein Land, das tendenziell eher Richtung Rente als Richtung Schule geht, ja. Ist doch völlig klar, wenn es darum geht, jetzt große Gelder zu verteilen, dass die Rentner natürlich sagen, nö, wir würden jetzt aber keine Kürzung oder eine Nullrunde hinnehmen. Und ja, es gibt arme Rentner und Rentnerinnen vor allen Dingen, aber es gibt auch sehr viele, die sehr gut gestellt sind, weil sie ein Eigenheim haben, weil sie ein Aktiendepot haben und so weiter und so fort. Die sind repräsentiert durch bestimmte Gruppen. Menschen, die kein Geld haben, sind nicht repräsentiert. Und wir leben hier in Berlin halt auch in einem ziemlichen Lobbyladen. Über 5000 Organisationen vertreten hier Interessen. Und die vertreten nicht die Interessen von Menschen mit schmalem Geldbeutel, sondern natürlich von Menschen mit größerem. Ja, die Gewerkschaften sind da noch im Spiel. Wie wir alle wissen, auch nicht mehr so laut wie früher. Die Kirchen hatten das mal im Programm. Die haben irgendwie auch andere Probleme, wenn sie überhaupt noch Mitglieder haben. Also da gibt es schon eine gewisse Schieflage. Und das wären ja Gruppen oder Interessengruppen, Lobbygruppen, die dann auch diesen Machenschaften der Konzerne mal auf die Flossen gucken.
Genau, aber da sind dann wahrscheinlich die Konzernlobbygruppen dann doch finanziell nochmal und personell anders ausgestattet als dann der paritätische Wohlfahrtsverband.
Am Ende des Tages kaufe ich sie einfach weg vom Markt.
So, genau. Außer du brauchst sie noch als kleine Konkurrenz, um den Anschein zu wahren, es gäbe einen Wettbewerb. Das wissen ja wirklich viele nicht. 85% des Lebensmittelmarktes in Deutschland, also des Handels, ist in der Hand von 4 Konzernen. Das ist nicht gesund. Solange sie aber nichts Verbotenes nachgewiesenermaßen machen, wird man da nicht eingreifen können. Aber es ist natürlich ein Problem.
Und solange du keinen öffentlichen Druck hast. Wir alle wissen, in dem Moment, wo ganz häufig in der Zeitung steht, die schlawinern sich da gemeinsam ihre Preise zurecht, dann würde auch reagiert werden. Und das ist übrigens etwas, wir haben hier mal, Ludwig Erhard ist schon gefallen als Dreijahreskanzler, der war vorher ja auch mal Wirtschaftsminister. Und der hat ja genau dieses Konstrukt der sozialen Marktwirtschaft erfunden oder zumindest publik gemacht, erfunden hat er es nicht. Und das Bizarre daran ist ja, dass diese Konzerne sich immer auf freie Marktwirtschaft berufen, aber das Monopol ist der oder das Oligopol ist der Feind der Marktwirtschaft. Das muss man immer mal kapieren. Das ist überhaupt nicht sozialistisch, was wir jetzt fordern. Ja. Mehr Transparenz, mehr Wettbewerb. Mehr Wettbewerb, das klingt ja total nach Christian Lindner, aber mehr Wettbewerb wäre ja durchaus sozial gerecht, weil es die Preise dann senken oder zumindest regulieren würde.
Genau, es ist keine Ideologie. Also bei einem echten Wettbewerb sinken Preise tendenziell. Gibt es keinen Wettbewerb, gibt es keinen Grund, die Preise zu senken. So.
Genau.
Der Deutsche, also selbst Pressesprecher dieser Konzerne sagen einen in Gesprächen, ich weiß gar nicht, was sie haben, die Sonderangebote und so weiter sind doch der beste Beweis, dass wir hier einen Wettbewerb haben. Tatsache ist, dass Menschen, die sich mit diesen Zahlen auskennen, sagen, das, was Aldi, Lidl, Rewe und Edeka in Deutschland Wettbewerb nennen, würde übertragen auf Sport bedeuten, jedes Fußballspiel in der Bundesliga endet mit Unentschieden. Mhm. Und beide gehen nach Hause und sagen, seht ihr, wir waren heute wieder die Besseren.
Und alle sind Meister geworden.
So, ja.
Ne, mit gleichem Punkt- und Toreverhältnis.
So. Und mit dem entsprechenden Marketingbudget wirst du dann deine Fangruppen auch noch dann zufriedenstellen, weil du ihnen einfach das Gefühl gibst, trotzdem feiern zu können, sich wie Sieger zu fühlen. Ich habe alles richtig gemacht. Ich war beim Discounter im übertragenen Sinne. Stimmt halt nur nicht. Sag mal, du hast ja gerade über Lobbygruppen gesprochen und davon sind ja nun mal auch wirklich ganz normale Abgeordnete wirklich auch stark betroffen. Mir sagte am Samstag Ina Latendorf von der Linken, Da kriegst du Post und Einladungen und sonst was von Gruppen, von denen du noch nie gehört hast, aber massenweise.
Ja.
Wie sprechen denn die Politikerinnen und Politiker in dieser Berliner Bubble auch mal im Hintergrund über die Menschen, über die wir beide hier gerade gesprochen haben, also Ärmere, der geschätzte Ulrich Schneider, der ja ein Vierteljahrhundert im Paritätischen Wohlfahrtsverband vorstand, auch schon hier zu Gast, sagte dieser Woche einmal, Armut kann abgeschafft werden, es wird aber nicht getan, weil häufig zu wenig Empathie ist, da ist in der Politik für diese Menschen. Stimmt das? Das wäre ja so ein Bild von so die Lindners da in Berlin, denen ist doch egal, ob ich satt werde oder nicht. Ich finde es manchmal zu einfach vielleicht.
Es ist zu einfach. Erstens mal diese gruppenbezogenen Urteile, die... Und egal, wer die sind, ob das jetzt die Politiker, die Männer, die Migranten, die Frauen, die Studenten, die Linken, stimmt nie. Ich kenne hier eine ganze Reihe von Abgeordneten, für die würde ich das absolut nicht gelten lassen. Problem ist allerdings, und da sind wir wieder bei dem Phänomen Bubble, Politikerinnen und Politiker haben einfach zu wenig Kontakt mit solchen Leuten. Das werfe ich denen gar nicht vor. Aber wenn du dir anguckst, was so Abgeordnete auf dem Programm haben, dann haben die schon ganz schön viel um die Ohren. Und im Moment, das muss man auch mal sagen, in der Themenhierarchie sind Lebensmittelpreise jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Ja? Uns fliegt gerade die Welt, wie wir sie kennen, um die Ohren. Seit der Münchner Sicherheitskonferenz müssen wir uns mal mit dem Gedanken vertraut machen, dass da von Osten nicht nur billiges Gas kommt, sondern vielleicht auch jemand, der dieses Europa etwas anders definiert als wir und bereit ist, das mit Waffengewalt durchzusetzen. Und du und ich, wir gehören zu dieser Generation, die sich mal eingeredet hat, wir sind von Freunden umzingelt. Nee, das ist nicht ganz so. Und wenn man sich die anguckt, wer jetzt über das Schicksal der Ukraine verhandelt, dann sind das alle außer der Ukraine und außer Europa. Also wir haben hier schon eine ganze Menge um die Ohren. Ob das Energietransformation ist, ob das Europa ist, es sind Digitalisierung, es sind riesig viele Themen. Und Lebensmittelpreise, Lebensmittelerzeugung und so weiter, das rutscht dann natürlich nach unten, erstens. Zweitens, die Politiker, und da kann man sie wieder verallgemeinern, haben natürlich einen Tagesablauf, jetzt auch im Wahlkampf. Natürlich gehen die zum Beispiel erstmal zu den Unternehmen in ihrem Wahlkreis. Und da ist dann meinetwegen eine Molkerei oder irgendein Nahrungsmittelhersteller oder sowas. Und da geht es um Arbeitsplätze. Und da sind wir bei so einem Zielkonflikt. Ich weiß zwar, dass diese Discounter da Schlawiner sind und komische Dinge machen. Auf der anderen Seite kommt dann natürlich die Industrie auch immer, gerade in Zeiten der Rezession, der Wirtschaftsstagnation oder des Negativwachstums, wie man ja euphemistisch sagt, dann sagt dir dieser Unternehmer oder die Unternehmerin, ja, da muss ich Leute rausschmeißen. Ne, Sie können das jetzt gerne thematisieren mit den Preisen oder mit dem vielen Zucker und so weiter, dann schmeiße ich Leute raus. Das ist ein Totschlagargument, wo du als Politiker, Politikerin echt schwer dran zu knapsen hast. Ne? Und ja, natürlich, in jedem Wahlkampf ist dann auch immer der Auftritt in der Bahnhofsmission oder so, wo dann, da bringen sie dann ein paar Decken und Schlafsäcke mit und haben ein gutes Gefühl und da wird dann ein Foto gemacht. Das sind dann im Zweifelsfall auch Menschen, die gar nicht wählen, weil sie vielleicht gar keine deutschen Staatsbürger sind oder sowieso nicht zur Wahl gehen oder sowas. Am Ende des Tages sind es ja gerade die Menschen, die betroffen sind, die am wenigsten demokratische Teilhabe haben, weil sie entweder nicht wissen, wie das geht, weil sie nicht dürfen, weil sie sich nicht trauen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Repräsentationsdefizit. Ne? Also wer tritt für diese Leute ein? Wer organisiert die? Vielleicht ist das ja für dich ein Job. Ne? Wir brauchen mal wieder so einen Robin Hood, so jemand, der Gerechtigkeit für die Armen fordert. Diese Rolle erfüllt Sarah Wagenknecht nicht gut. Und auch in der SPD, bei den Linken kann es jetzt nicht ganz so, Gregor Gysi versucht das immer wieder noch auf eine Art, der hat mit seiner Vergangenheit natürlich auch ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem. Aber diese Rolle des Sozialonkels, in NRW ist das zum Beispiel Karl-Josef Laumann.
Absolut,
ne, diese Herz-Jesu-Marxisten, wie man sie spöttisch nennt, also diese klassischen sozial geprägten Christdemokraten, gibt es zu wenig. Die müssten allerdings dann auch gewählt werden. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen, wie mein Doktorvater Karl Rudolf Korte sagt, Wählermärkte. Ne? Auch Angebote von Politik gehorchen letztendlich der Logik der Marktwirtschaft. Aber wie gesagt, das ist ein Job für dich, glaube ich. Ich kann mir nicht gut vorstellen, auf so einer Bierkiste.
Ich sag dir mal was du selber sehr, sehr genau weißt. Wer Politiker über einen längeren Zeitraum nahe beobachtet und wirklich weiß, was die jeden Tag reißen, was die sich anhören und so weiter, jeden Tag, und das gerne dann alle 4 Jahre bestätigt hätten, das machst du doch nicht freiwillig, wenn du es vorher weißt, oder?
Sagen wir mal so, es braucht schon eine bestimmte, so eine Mischung aus Sendungsbewusstsein, Narzissmus, fehlende Alternativen.
Ja, vielen Dank. Also danke, dass ich das
Aber trotzdem, das klingt jetzt so ein bisschen herablassend. Ich bin heilfroh, dass jemand diesen Job macht.
So, genau.
Und wir erleben das ja gerade im Osten, ja. Ich weiß es auch von Journalistenkollegen, die gehen jeden Morgen um ihr Auto rum, bevor sie losfahren, und kontrollieren die Radmuttern. Denen werden die Scheiben eingeschmissen, denen werden die Wahlkreisbüros zerdeppert und die werden bedroht. Denen wird zum Teil, wir hatten das letztes Jahr, die Hütte über dem Kopf angezündet. Also das ist ja nicht, ja, die verdienen auch ganz gut, zumindest wenn sie im Bundestag sind, überhaupt keine Frage. Das verstehe ich auch. Und jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Deren Job wird alle 4 Jahre neu verhandelt. In den Ländern meistens alle 5 Jahre. Ja, das heißt, du musst Entscheidungen, die du triffst, die müssen nach spätestens 3 Jahren wirksam und sichtbar sein. Und das muss alles so getimed sein, dass du deine Wiederwahl irgendwie organisierst. Deswegen haben wir ja gerade, was langfristige Sachen angeht, und ich glaube, Ernährung ist auch ein Langfristthema. Klar, Preise sind ein Kurzfristthema, aber ich habe mit Renate Künast, die Älteren erinnern sich, war mal Landwirtschafts- und Ernährungsministerin, mit der habe ich ein Buch gemacht. Boah, das ist bestimmt schon 20 Jahre her. Da haben wir genau über diese Themen geredet. Wir haben gesagt, Mann, Schulverpflegung, Riesenthema, Schulküchen, da kann man Kindern mal beibringen, das, was ich von meiner Mutter erzählt habe, ne? Wie kocht man eigentlich eine Kartoffel? Es gibt wahnsinnig viele Kinder in diesem Land und auch Erwachsene, die glauben, Kartoffeln werden tiefgefroren in Würfelform mit irgendeiner schleimigen Soße, so wachsen die auf dem Feld. Ja, das sind die gleichen Kinder, die glauben, dass Kühe lila sind. das sind Langfristgeschichten, wenn du sowas in ein Bildungssystem plus Schulgarten einbauen willst. Langfristige Entscheidungen werden in der Politik nicht belohnt. Und diese Themen, mit denen wir zu tun haben, Rente, Bildung, Gesundheit, sind alles Themen, da musst du heute was entscheiden, damit es in 15, 20 Jahren wirksam wird. Und das zahlt sich halt nicht aus, wenn du schon in 3 Jahren wieder Wahlkampf hast.
So ist es. Pass auf, dieser Wahlkampf ist in 3 Tagen zu Ende.
Halleluja.
Was uns nach deiner und nach deiner Lobrede und meiner als Lob gemeinten Anmerkung, ich würde das nicht freiwillig machen. Das ist natürlich Hochachtung heraus, jedenfalls für die meisten geboren. Ich meinte das tatsächlich so, wenn du es aus der Nähe siehst, kannst du es nicht freiwillig ohne die von dir genannte Persönlichkeitscheckliste
und diese
anstreben.
Engelsgeduld, mit denen man Leuten immer wieder erklären muss, warum das alles nicht so. Und es ist ja auch nicht einfach. Wir leben in einer verdammt komplexen Welt. Das ist nun mal so.
Ja, also wer einmal den verrückten Onkel oder den abgedrifteten Schwiegervater an Weihnachten hatte, der sagt E-Autos und wenn ihr alle laden wollt, das funktioniert ja nicht. Und überhaupt.
Ja, klar.
Da muss man sich vorstellen, das hat dann, weiß ich nicht, ein Robert Habeck 7-mal, aber 7-mal am Tag, jeden Tag, in etwa. So,
so
und
das ist
schon außerhalb
es.
Des Wahlkampfs.
Ja.
Wahlkampf, Stichwort. In 3 Tagen vorbei, Hajo. Ja. Wir haben heute gezeigt, alles hängt mit allem zusammen und das ist ja der Punkt. Und jeder kann was tun, durch eigene Entscheidungen, durch Engagement und so weiter. Jetzt frage ich dich trotzdem, weil wir in 3 Tagen ja in der Kabine stehen, sofern wir nicht schon gewählt haben. Und
ich
zwar frage ich dich das.
Tja, und was jetzt?
Das ist eine sogenannte offene Frage.
Soll ich dir was sagen? Der Podcast ist auch, wie soll ich mal sagen, in Teilen motiviert durch die von dir erwähnte Maren Urner. Ja?
Ach,
das
guck.
Radikal in Radikal und Reduziert
verdankt
der Podcast ihr.
Ach toll,
ja,
ich mag sie sehr.
Wer es nicht gelesen hat, wird uns jetzt nicht folgen können. Wer es gelesen hat, wird sagen, ach cool. Und auch das jetzt, lass uns mal das nach dem Wofür fragen. Und was jetzt, was machen wir, was tun wir? Meinetwegen am Sonntag, du wirst keine Wahlempfehlung geben. Warum auch?
Doch, ich werde eine Wahlempfehlung geben.
Bitte.
Aber eine zum selber mitdenken. Also es gibt ja verschiedene, ich sag mal, Ebenen, von denen aus man argumentieren kann. Die allereinfachste ist mir sympathisch, ist mir nicht sympathisch. Ne? Kann man, finde ich, also es gibt keine guten oder schlechten Entscheidungen. Es muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist Demokratie. Die zweite wäre so dieses inhaltliche, programmatische. Ne? Ich möchte mehr Umwelt, ich möchte mehr Soziales, ich möchte mehr Markt oder so weiter. Das dritte ist dann so eine Kompetenzfrage, also wem traue ich zu, dass man das am besten kann. Da sehe ich zum Beispiel bei Robert Habeck so eine Kluft, den finde ich persönlich im Umgang sehr angenehm. Ich glaube nur, dass er mit so Sachen wie Zahlen, Paragraphen, diesem ganzen juristischen Kram und so, dass das nicht seins ist. Also Rudolf Habeck wäre für mich der perfekte Bundespräsident. Ja, die Leute mögen ihn, der kann Sachen erklären, der kann auch so Gemeinschaft bilden und sagen, komm, lass uns zusammen. Zumal das Schlossgespenst, wie ich ihn immer nenne, also der jetzt da im Schloss Bellevue sitzt, ich finde, der hat auch mal die Rente verdient oder seine großzügige Pension. Also die Kompetenzfrage. Dann gibt es die strategische Frage. Ne? Möchte ich jetzt zum Beispiel die und die Koalition, wenn ich davon ausgehe, Friedrich Merz gewinnt, also bei den demokratischen Parteien, dann kann ich ja entscheiden, möchte ich lieber, dass der mit der SPD geht oder möchte ich lieber, dass der mit Grünen geht? So, und dann gibt es noch die ganz große, ich sag mal, die übergeordnete globale Frage, möchte ich eine ganz handlungsfähige Regierung, weil ich glaube, was Friedrich Merz ja zum Beispiel sagt, wir haben jetzt 4 Jahre Zeit, den Bürgerinnen und Bürgern klarzumachen, wir können Entscheidungen treffen, wir können Probleme lösen, wir können Dinge nach vorne bringen. So, und aus der übergeordneten, ich gehe jetzt wieder zurück, aus der übergeordneten Perspektive könnte ich sagen, ist mir eigentlich scheißegal, wer es ist. Ich möchte nur eine mit einer stabilen Mehrheit ausgerüstete Kanzlerfigur haben. Der Merz soll über 30% haben, damit er einfach auch dem Söder gegenüber, also stell dir mal vor, Friedrich Merz holt 27%, dann ist der Söder-Einfluss viel, viel größer, als wenn der Merz 33 holt. So. Das heißt, ich könnte, wenn das mein übergeordnetes Ziel wäre, auch wenn er gar nicht so mir entspräche, würde ich dann Friedrich Merz wählen. Wenn ich eher strategisch denke und sage, Merz gewinnt, aber ich möchte, dass er ein rotes oder grünes Gegengewicht oder Korrektiv hat, würde ich Rot oder Grün wählen. Wenn ich nach Kompetenz wählen würde, könnte ich mich zum Beispiel für Boris Pistorius entscheiden, weil ich sage, der ist ein guter, wie gesagt, ich werfe jetzt mal sowas. So programmatisch könnte ich jetzt sagen, ja, eigentlich ist das Soziale, was die Linke macht, eigentlich ganz richtig. Von der Sympathie her könnte ich sagen, ach, die Baerbock ist aber auch eine nette, ne? Dann könnte ich die nehmen. Also insofern muss man sich überlegen, was ist mir wirklich wichtig, und es gibt keine ideale Lösung. Und für mich, ich bin ein super strategischer Wähler, ich habe in Münster ein erzkonservatives Stadtparlament, also sehr CDU-lastig vor der Nase gehabt. Ich habe in Nordrhein-Westfalen eine sehr SPD-dominierte Regierung gehabt. Ich habe in München studiert, SPD regiert, Bayern wiederum CSU regiert. Also ich habe schon alles gehabt. Ich habe auch, glaube ich, schon alles gewählt, außer den Polen. Und da muss man sich selber fragen, was ist mir in dieser Situation vielleicht auch international wirklich wichtig? Und mein Sohn hat in unserem Podcast, den wir immer montags machen, da verhandeln wir so aktuelle Themen, hat was sehr Schlaues gesagt. Er hat gesagt, vom Herzen her würde ich am liebsten links wählen. Weil da habe ich das Gefühl, die sind noch ein bisschen jünger und die achten auf Sachen, die mir wichtig sind und so weiter und so fort. Aber das ist ja total bescheuert, weil je mehr Kleinparteien reinkommen, je stärker die sind, umso schwächer wird ein Zweierbündnis oder es erfordert sogar ein Dreierbündnis. Und ich will auf gar keinen Fall, dass wir wieder so eine Ampelkoalition haben. Ja, stell dir mal vor, der Lindner, der kommt mit 5,1% da rein und du brauchst ihn unbedingt für eine Koalition. Und dann macht er mit seinem Schuldenbremsen-Quatsch weiter. Und wir wissen alle, seit Freitag letzter Woche ist die Schuldenbremse-Geschichte, ja? So, also insofern muss da jeder für sich entscheiden, was ist in Zeiten wie diesen, was ist da wirklich wichtig? Und ich glaube, Sympathie ist da nicht so wichtig.
So, wählen gehen. So. Genug Anhaltspunkte, um auf den Geschmack
wählen
zu kommen,
gehen.
Würde ich sagen.
So, das war jetzt kein Plädoyer gegen Annalena Baerbock, um das klarzumachen.
Das kam
aber
nicht so rüber.
Ich habe das jetzt nur so einfach
Christian
mal
Lindner,
problematisch
ja.
abgeschichtet. Ja, absolut, ja, ja.
Der ja aber, glaube ich, gerade gar nicht mehr durchdringt. Also gestern 100 Behörden, glaube ich, schließen wollte, kriegt keiner mehr mit.
Das ist so ein bisschen so. Das letzte Aufbäumen, nicht?
Ja.
Aber mein Mitleid hält sich in Grenzen.
So, Hajo. Nein, also, alles besser als
mein Lieber, ich schiebe mir jetzt ein Fertiggericht in die Mikrowelle.
Ja, du, ich empfehle dir einfach Dreierpack Salami-Pizza von egal welchem Discounter. Mach
ja,
3,99, da kann nichts falsch mit sein. Hajo, vielen Dank. Vielen Dank für heute. Ich empfehle dir nochmal 61 Millionen und die Familienpackung. Hört das alles nach bis Sonntag. Meine beiden Spezial- oder jetzt drei Spezialfolgen auch gerne noch anhören bis Sonntag. Und schaut mal bei Steady rein, da gibt es den Gratis-Newsletter und wer will, kann auch Abos gegen Bezahlung abschließen, sage ich auch nicht nein. Also, viel Spaß.
So, und für alle, die bei mir alles durchgehört haben, hören Radikal und Reduziert mit Martin Drosel. Das war der Werbeblock.
Danke, Hajo.
Auf bald.
Mach's gut.
Tschüss. Tschüss.
Radikal und Reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast. Immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.